Liebe Hörer von Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler 2, lassen Sie uns fortfahren in unserer Reihe Was ist wichtig? Diesmal mit Kapitel 6, Optimierung. Im ersten Paragraph 6.1 betrachten wir die sogenannte freie Optimierung. Das ist das Problem, gegeben eine Funktion f, gesucht ein lokales Maximum oder Minimum von f. Im Fall von n Variablen hatten wir versucht, eine Charakterisierung von lokalen Extrema zu finden. Wir haben die Differenzierbarkeit oder zweimal Differenzierbarkeit vorausgesetzt und dann wussten wir aus dem letzten Semester, dass an einer Stelle y, die ein lokales Minimum sein soll, der Gradient von f an der Stelle y verschwinden muss. Und jetzt inzwischen haben wir in Kapitel 5 einiges über Matrizen gelernt. Jetzt wissen wir, dass die Hesse-Matrix das entscheidende Kriterium ist an der Stelle y, oder genauer die dadurch definierte quadratische Form ist entscheidend. Und zwar gilt folgender Satz, dass wenn f zweimal total differenzierbar ist und y ein Punkt ist, wo der Gradient verschwindet, wenn dann die quadratische Form Q von W gleich W transponiert Hesse-Matrix von F an der Stelle Y mal W, beziehungsweise die Matrix selbst positiv bzw. negativ definiert ist, so legt ein in Y in D ein relatives Minimum bzw. ein Maximum vor. Damit ist klar, wie charakterisiert ist, und weil wir sozusagen positive oder negative Definitheit von Matrizen auch über Eigenwerte und Hauptunterdeterminanten charakterisieren können, gilt natürlich dann folgende Klassifizierung. Die Hesse-Matrix von F an einer Stelle Y ist positiv bzw. negativ definiert, genau dann, wenn alle Eigenwerte entweder positiv bzw. negativ sind oder die Hauptunterdeterminanten im Fall von positiv definiert sind alle immer positiv, beziehungsweise im Fall von negativ definiert die Hauptunterdeterminanten haben alternierendes Vorzeichen, beginnend mit H1 ist negativ, H2 ist positiv, H3 ist negativ und so weiter. Wie nützt man das? Ja, genauso wie es eigentlich im Eindimensional von der Schule bekannt ist. Zur Berechnung eines lokalen Minimums oder Maximums müssen wir erstmal die Punkte finden, die Gradient f von x gleich 0 erfüllen. Das heißt, wir müssen die Gleichung Gradient f von x gleich 0 lösen. Und für jede Lösung muss man dann die Hesse-Matrix aufstellen. Für jede Lösung y von Gradient f von x gleich 0 müssen wir die Hesse-Matrix aufstellen und auf Definitheit untersuchen. So, ein weiterer Punkt ist, was man mit der zweiten Ableitung alles charakterisieren kann. Und da kommen eben die konkaven oder die konvexen Funktionen ins Spiel. Und im Falle von zweimal differenzierbar können wir konvex und konkav über die Definitheit der Hesse-Matrix definieren. Wir brauchen aber dazu die Definitheit nicht nur an einer festen Stelle wie im lokalen Maximum oder Minimum, sondern an allen Stellen. Genauer gilt dann, dass f konvex auf d ist, genau dann, wenn Hesse-Matrix von f an der Stelle x positiv definiert ist für alle x aus dem Definitionsbereich. Analog, f ist konkav auf d, genau dann, wenn die Hesse-Matrix f von x negativ semidefinit für x in d ist. Ein wichtiger Satz eben ist dann, dass wenn f zweimal differenzierbar und konvex oder konkav ist und wenn ich dann ein y aus dem Definitionsbereich habe, für das gilt Gradient f an der Stelle y ist 0, dann ist im Fall von konvex das f immer ein globales Minimum und im Falle von konkav ein globales Maximum. Das heißt, man kann, wenn man Informationen über konvex oder konkav hat, sich unter gewissen Umständen die zweite Ableitung sparen. Das ist das, was eigentlich konkav und konvex in der Wirtschaftswissenschaft so attraktiv macht, dass man das aus anderen Gründen irgendwie zeigen kann und man sich dann eben bei der Untersuchung auf lokales Maximum oder Minimum auf die Bedingung Gradient f von y gleich 0 beschränken kann, wenn man weiß, dass f konvex oder konkav ist. Okay, das war's zum ersten Abschnitt über freie Extremwerte. Wir wollen in der Optimierung noch weiter vorstoßen zu Extremwerten unter Nebenbedingungen. Doch dafür müssen wir auch in der Analysis erstmal noch ein bisschen was lernen. Und deswegen schieben wir in 6.2 etwas ein über Funktionalmatrix, Kettenregel und implizite Funktionen. Einfach ein bisschen mehr Analysis, die notwendig ist, um die beiden anderen anstehenden Probleme, nämlich Optimierung unter Nebenbedingungen, wirklich sauber angehen zu können. Okay, was ist die Funktionalmatrix? Ja gut, ich habe jetzt die neue Situation, die wir jetzt analysieren werden, ist, dass wenn f eine Funktion d ist, definiert auf d, d-timing ist rn, aber nicht nur nach r, sondern nach r hoch l wirft, dann habe ich f gleich f von x, aber f von x ist in rl. Somit kann ich das f schreiben als f1 von x, f2 von x bis fl von x. Das nennt man eine vektorwertige Funktion in n Variablen, wenn x in rn ist. Und darüber geht natürlich die Frage, wann die differenzierbar ist. Grob gesprochen ist die differenzierbar, wenn alle L-Funktionen f1 von x bis fl von x für sich im klassischen Sinne differenzierbar ist. Und dann schreibt man die Gradienten alle liegend zeilenweise hin und nennt diese Matrix, die dann entsteht, die Ableitungsmatrix von so einer Funktion. Und die hat dann n Spalten und l Zeilen, wenn f von einer Teilmenge d des Rn in den r hoch l geht. Das heißt, die Funktionalmatrix ist das, was eigentlich der Ableitung entspricht. Und der Punkt ist einfach schlichtweg, wenn ich eine Funktion f in n Variablen habe, die rl-wertig ist, dann ist die Ableitung eine Matrix. Nämlich, die hat genauso viele Zeilen, wie sie eben Einzelfunktionen hat und genauso viele Spalten, wie sie Variablen hat. Das ist also sozusagen eine L-Kreuz-N-Matrix und das Element IJ dieser Matrix ist gegeben, I der Komponentenfunktion nach J der Variable abgeleitet. Und das entspricht dem Äquivalent ganz normal der Ableitung. Man nennt das aber Funktionalmatrix oder Jacobi-Matrix im Fall von Funktionen mehrerer Veränderlicher, die auch noch vektorwertig sind. Selbstredend, schauen Sie sich bitte alle Beispiele und Aufgaben dazu an. Es ist natürlich klar, so wie Sie bisher Funktionen, die reellwertig sind, differenzieren könnten mussten, müssen Sie natürlich auch in der Lage sein, zu jeder vektorwertigen Funktion in n-Variablen die Funktionalmatrix oder die Jacobi-Matrix auszurechnen. Ein weiterer Punkt ist die Hintereinanderausführung von Funktionen. Die Verkettung von Funktionen, da ist die Situation im Mehrdimensionalen genau gleich wie im Eindimensionalen. Wenn ich eine Funktion habe, f von d nach e und g von f nach h mit h Teilmenge d, das heißt also der Bildbereich von g ist enthalten im Definitionsbereich von f, dann kann ich f nach g ausführen. Das ist natürlich dann wieder f Kreis g von x ist f von g von x. Dann müssen Sie das x wieder aufschlüsseln nach x1 bis xn. Und das f, wenn das e eben mehrdimensional ist, in unserem Fall in rm, ist das f gleich f1 bis fm. Dann kann ich das tatsächlich wieder hintereinander ausführen. Und es gilt natürlich im Wesentlichen das Gleiche, was im Eindimensionalen ist. Nämlich sind f und g differenzierbar und hintereinander ausführbar, so wie wir es gerade haben. So ist auch f-Kreis g differenzierbar und die Ableitung von f-Kreis g ist die Ableitung von f an der Stelle g von x mal die Ableitung von g. Das ist formal gleich wie im Eindimensionalen, das heißt, die Kettenregel schreibt sich wie im Eindimensionalen bekannt, aber man muss aufpassen, die Multiplikation, die tatsächlich im Eindimensionalen eine reelle Multiplikation ist, die Multiplikation von zwei Matrizen, nämlich df-Kreis g ist df, die Ableitung an der Stelle g von x, die Funktionalmatrix von f an der Stelle g von x mal die Funktionalmatrix von G. Und das ist eine Matrizenmultiplikation, so wie wir das kennen. Ein Beispiel dazu für diese Hintereinanderausführung finden Sie auf Seite 34 im Skript. Wieder gilt, üben Sie das, schauen Sie, dass Sie die Kettenregel beherrschen. Dazu müssen Sie natürlich die Funktionalmatrizen berechnen können. Und üben Sie das, damit Sie daran sicher sind. Der dritte Punkt, den kennen wir auch schon noch in diesem Kapitel, das ist sind die impliziten Funktionen. Da ist es wieder so, dass wenn ich eine Funktion habe von r hoch n plus l in den r hoch l und jetzt teile ich die n plus l Variablen auf in nx und ly Variablen, dann und ich gucke mir die Gleichung an, f von x und y gleich 0. Wann ist diese Gleichung nach y auflösbar? Das kennen wir in dem Fall l gleich 1. Das ist der Satz über implizite Funktionen. Den gibt es auch in einer allgemeineren Variante für Funktionen von r hoch n plus l nach r hoch l. Bisher hatten wir den nur für r hoch n plus 1 nach r. Situation genau gleich. Frage ist, wann ist so eine Gleichung lokal auflösbar? Ja, die Antwort ist strukturell die gleiche wie in Mathe 1 für eine Dimension, L gleich 1. Man braucht eine Nullstelle, das heißt ein Punkt x0, y0, der f von x0, y0 zu 0 macht. Und dann muss die Ableitung nach der Variablen, die aufgelöst wird, etwas erfüllen. Das heißt, wir müssen an dieser Stelle x0, y0, diese Nullstelle, müssen wir die partielle Ableitung von f nach y bilden. Das ist jetzt im Fall von L-Variablen eine L-Kreuz-L-Matrix. Und die entsprechende Bedingung war, im Eindimensionalen war, dass sie ungleich 0 sein musste. Jetzt muss die Matrix invertierbar sein. Das heißt, wenn diese Matrix invertierbar ist, dann lässt sich die Gleichung f von x und y gleich 0 lokal an der Stelle x0, y0 nach y auflösen. Das heißt also, strukturell sieht das ziemlich gleich aus. Satz über implizite Funktionen redet über Auflösbarkeit. Was brauche ich? Eine Funktion, die von r hoch n plus l nach r hoch l geht, für gewisse n und l. Und ich brauche eine Nullstelle x0, y0 und die Ableitung von f nach der Variablen y, nach der aufgelöst werden soll, die muss invertierbar sein. Dann gibt es eine auflösende Funktion phi, die ist definiert in einer Umgebung von x0, geht nach rl, hat an der Stelle x0 den Wert y0 und f von x, phi von x, also für y gleich phi von x gilt, f von x, phi von x gleich 0. Man bekommt also wieder eine ganze Schar von Nullstellen, so wie im Fall L gleich 1 in Mathe 1. Entsprechende Beispiele finden Sie im Skript auf Seite 35 oder in den Übungen. Heißt also, wenn man das Problem hat, Auflösung einer Gleichung mit mehr Variablen als skalaren Funktionen, dann kann man dies machen mit dem Satz über implizite Funktionen. Man braucht eine Nullstelle x0, y0. Die Ableitung von f an dieser Nullstelle muss invertierbar sein. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich Extremwerte mit Gleichheitsnebenbedingungen. Was für ein Problem betrachten wir da? Kennen wir auch schon aus dem letzten Semester, nämlich gegeben sind eine Zielfunktion f von d Teilmenge rn nach r und l kleiner als n Funktion gi von r hoch n von d Teilmenge r hoch n nach r. Und das Problem, was wir anschauen wollen, ist gesucht, ist ein lokales Maximum oder Minimum von f auf der Menge der Nebenbedingungen, nämlich der Menge aller x in d für die gi von x gleich 0 ist für i gleich 1 bis n. Die Menge z der zulässigen Punkte ist also die Menge aller x in d, für die gilt gi von x gleich 0 für i gleich 1 bis l. Und gesucht ist sozusagen ein lokales, globales Maximum oder Minimum von f auf der Menge z der zulässigen Punkte. Eine kleine Bemerkung lässt sich machen, wenn die Matrix, die Funktionalmatrix von G, das ist gerade die Funktion mit den Funktionen GI, I gleich 1 bis L. Wenn die Funktionalmatrix maximalen Rang hat, nämlich L, dann ist das von der Struktur, die Menge Z, eine n-l-dimensionale Fläche im RON. Das können wir uns sozusagen für n gleich 3 und L gleich 1, 2 schön vorstellen. Danach versagt die Vorstellung. Ja gut, wie löst man das? Auch das wissen wir nämlich mit der Methode von Lagrange. Man muss sozusagen die Lagrange-Funktion ansetzen. Das ist die Funktion L gleich f von x plus Summe i gleich 1 bis L lambda i mal gi von x. Und wir kennen die notwendigen Bedingungen erster Ordnung aus dem letzten Semester, nämlich alle partiellen Ableitungen von f nach lambda i, i gleich 1 bis l, und alle partiellen Ableitungen von l nach xj, j gleich 1 bis n, müssen verschwinden. Das ist die notwendige Bedingung. Wir wissen dann nur, dass ein lokales Extremum unter Nebenbedingungen vorliegt, aber wir wissen nicht, ob ein lokales Maximum oder Minimum unter Nebenbedingungen vorliegt. Okay, versuchen wir das zu klären, wann ein lokales Maximum oder ein lokales Minimum unter Nebenbedingungen vorliegt. Wir gehen davon aus, wir hätten so ein Problem und wir hätten x-Stern und Lambda-Stern, x-Stern in d, Lambda-Stern in l, derart, dass die notwendigen Bedingungen erster Ordnung erfüllt sind, nämlich L abgeleitet nach Lambda ist 0 und L abgeleitet nach x ist ebenfalls 0. An der Stelle Lambda gleich Lambda Stern, x gleich x Stern. So, und jetzt müssen wir analysieren, ob das ein lokales Minimum oder Maximum ist. Dann nehmen wir die Funktion L Dach von x, das ist L von Lambda Stern und x, also f von x plus Summe i gleich 1 bis L Lambda i Stern gi von x, und dann ist es wichtig, die Hesse-Matrix von L Dach auszurechnen und die zugehörige quadratische Form zu analysieren, nämlich die quadratische Form q von y gleich y transponiert Hesse-Matrix L Dach an der Stelle x Stern mal y unter der Nebenbedingung dg von x Stern mal y gleich 0. Das ist die quadratische Form unter Nebenbedingungen, unter der man was aussagen kann, an der man bestimmen kann, ob ein lokales Maximum oder Minimum vorliegt. Dann gibt es jetzt einen Satz, der das genau regelt. Der basiert auf dem entsprechenden Satz der Definitheit von quadratischen Formen unter Nebenbedingungen. Das ist der Satz auf Seite 39 in der Mitte. Man muss die Matrix C bilden, nämlich an der Stelle x Stern, das ist die Matrix, die links oben im Block die 0 hat, links unten dg x Stern transponiert, rechts oben dg x Stern und rechts unten Hesse-Matrix L Dach an der Stelle x Stern. Und dann müssen die Hauptunterdeterminanten gewisse Bedingungen erfüllen, nämlich genau die, die im Satz Seite 39 Mitte sind. Dies ist dann noch vorgeführt für ein mitgeführtes Beispiel auf Seite 39 unten, Seite 40 oben. Das heißt also, man muss, wenn man so einen Punkt x Stern, Lambda Stern hat, der die notwendigen Bedingungen erfüllt, muss man die quadratische Form, die Funktion L Dach bilden, die entsprechende quadratische Form Hesse-Matrix von der Stelle x. Von L Dach an der Stelle x Stern. Dann muss man die C-Matrix bilden und den Satz auf Seite 39 Mitte anwenden und die entsprechenden Hauptuntermatrizen untersuchen. Und das Beispiel finden Sie am Ende von Abschnitt 635. Sie sehen schon, das ist alles nicht so ohne Aufwand zu machen. Und in 636 kann man den Aufwand etwas reduzieren, wenn man konvexe Lagrange-Funktionen hat. Das ist ein schnelles Bestimmen von Extrema, nämlich wenn ich wieder solche Punkte x Stern, Lambda Stern haben, welche die notwendigen Bedingungen erfüllen, ich wieder L Dach, die Funktion L Dach setze, und wenn die Funktion L Dach konkav oder konvex ist, dann ist sofort klar, dass x Stern ein lokales Maximum oder Minimum von f unter der Nebenbedingung g1 von x bis gl von x gleich 0 ist. Sie sehen also wieder kann man mit Hilfe von konkav oder konvex auf geeignete Funktionen sich die Überprüfung der zweiten Ordnungsbedingungen sparen. Okay, das soll es jetzt gewesen sein für Extremwerte mit Gleichheitsnebenbedingungen. Das ist aber noch nicht das Ende dieses Kapitels. Im letzten Abschnitt beschäftigen wir uns mit Extremwerte von Funktionen unter Gleichheits- und Ungleichheitsnebenbedingungen. Ja, was ist das für eine Aufgabe? Da haben wir wieder eine Zielfunktion f von d nach r, d immer Teilmenge des r hoch n. Dann L-Funktionen gi, i gleich 1 bis l und M-Funktionen ki von d nach r, i gleich 1 bis m. Und das Problem ist dann, suche jetzt hier nur ein lokales Maximum von f von x für x in d unter den Nebenbedingungen gi von x gleich 0 für i gleich 1 bis l und ki von x größer gleich 0 für i gleich 1 bis m. Möchte man lokale Minima suchen, so ist f durch minus f zu ersetzen. Okay, wie geht das? Ja, lokale Extrema unter Gleichheits- und Ungleichheitsnebenbedingungen, da liefert die Notwendigung der Satz auf Seite 43 im Skript in der Mitte, nämlich folgendes: Wenn ich tatsächlich eine lokale Lösung unseres Optimierungsproblems habe, x Stern, und gewisse Bedingungen gelten, nämlich die Funktionen sind alle zweimal differenzierbar und x in z in Menge der zulässigen Punkte regulär, dann findet man eindeutig Zahlen Lambda I Stern, I gleich 1 bis L, Mu I Stern, I gleich 1 bis M, alle nicht negativ, derart, dass der Gradient von F an der Stelle X Stern plus Summe I gleich 1 bis L, Lambda I Stern, Gradient GI an der Stelle X Stern plus Summe I gleich 1 bis M, Mu I Stern, Gradient KI an der Stelle X Stern gleich 0 ist. Ferner gelten die sogenannten Schlupfbedingungen μ Stern mal KI X Stern gleich 0. Das sind die sogenannten Karusch-Kuhn-Tucker-Bedingungen. Die liefern auch dann gleich den Schlüssel, um solche Lösungen zu machen. Das heißt also, ich versuche, solche Lagrange-Multiplikatoren Lambda I Stern bzw. μ J Stern größer gleich 0 zu finden, welche diese Gleichungen Gradient f von x plus Summe Lambda I G Gradient G I plus Summe μI Gradient K I gleich 0 lösen. Gleichzeitig müssen die μ i größer gleich 0 sein und es muss gelten, μ i Stern mal k i x Stern muss 0 sein. Das liefert sozusagen die KKT-Bedingungen. Das ist vorgeführt für ein Beispiel f von x gleich 1 halb x1 minus x2 gleich Maximum unter zwei Nebenbedingungen x1 größer gleich 0 und minus x1 e hoch minus x1 minus x2 hoch x3 Quadrat plus x2 größer gleich 0. Da müssen Sie die Gradienten von f, k1 und k2 bilden, müssen dann die KKT-Gleichungen hinschreiben und dann müssen Sie die lösen. Das sind genauso viele Gleichungen wie für genauso viele Unbekannte, aber Sie müssen aufpassen, Sie haben zwei Art Nebenbedingungen zu erfüllen, nämlich die Lagrange-Multiplikatoren vom μ-Typ müssen alle nicht negativ sein und der Punkt eingesetzt in die Nebenbedingungen KIs, der müsste größer gleich 0 sein. Das heißt also, der Punkt ist eben, Sie haben dann solche Schlupfbedingungen im Gleichungssystem wie μI Stern mal KI X Stern und wenn Sie das die KKT-Bedingungen hingeschrieben haben und das lösen wollen, müssen Sie rausbringen, welcher von den beiden Faktoren μI Stern oder KI X Stern gleich 0 ist. Und da hilft manchmal auch die mathematische Logik anzunehmen, etwas wäre zum Beispiel größer 0, einer der beiden Faktoren und dann zu schließen, dass der andere nicht 0 sein kann und dann wissen Sie, derjenige nach dem Prinzip des indirekten Beweises, dann muss das, was Sie für größer 0 angenommen haben und zum Widerspruch geführt haben, muss das 0 sein. Okay, bleiben noch die hinreichenden Kriterien, das möchte ich jetzt doch aufgrund der Zeit etwas unterschlagen. Denn das geht im Prinzip genauso wie bei dem Problem lokale Extreme unter Gleichheitsbedingungen. Da müssen Sie erstmal die notwendigen Bedingungen finden. Das heißt, X-Stern, Lambda-Stern, μ-Stern, welche die KKT-Bedingungen erfüllen. Dann setzen Sie die Lagrange-Multiplikatoren ein, bilden wieder die Funktion L-Dach, bilden wieder die Hesse-Matrix L-Dach an der Stelle X-Stern, betrachten die zugehörige quadratische Form und setzen dann wieder die C-Matrix, wobei Sie bei der C-Matrix jetzt eben, die hat die gleiche Parkettierung wie die C-Matrix im Falle von Gleichheitsnebenbedingungen, nur das R ist die Funktion, wo alle GIs drin sind und die KI von X-Stern, die ebenfalls gleich 0 sind. Das ist der einzige Unterschied. Das wird Ihnen vorgeführt in einem Beispiel in 6.4. Text 4.4, da wird das genau einmal gemacht. Schauen Sie sich das ruhig einmal in Ruhe an und schreiben Sie diese C-Matrix wieder hin und betrachten Sie die entsprechenden Kriterien der Hauptunterdeterminanten, die zu berechnen sind. Ein letzter Punkt wieder. Ja, Sie sehen schon, alles, was über die C-Matrix geht, ist technisch ziemlich aufwendig. Man möchte sich das auch sparen. Wieder, und die einzige Idee, die man hat, die kommt schon aus dem Fall freier Minimierungen im Paragraph 1, kann man was machen, wenn das Problem konkav oder konvex ist. Bisher war das im Fall freier Minimierung, lief es darauf hinaus, die Funktion f musste konvex oder konkav sein. Und tatsächlich gibt es da eine Lösung und die wird in 6.4.5 präsentiert, nämlich für sogenannte konkave Optimierungsprobleme. So unser Problem heißt, Optimierungsproblem heißt konkav, also f von x gleich Maximum unter den Nebenbedingungen gi von x gleich 0 und ki von x größer gleich 0 heißt konkav. Falls die Funktionsmenge, auf denen die Funktionen definiert sind, dass d eine konvexe Menge ist, falls f konkav ist, falls die gi von x linear sind, das heißt gi von x lässt sich schreiben als bi transponiert x minus beta i gleich 0, also affin linear, und die kis ebenfalls konkav sind. Dann nennt man das Problem ein konkaves Optimierungsproblem. Und tatsächlich gilt dann wieder genau das, was man auch im freien Fall hat, nämlich erfüllt x Stern zusammen mit den Lagrange-Multiplikatoren Lambda Stern und μ Stern die KKT-Bedingungen, dann ist x Stern sofort ein globales Maximum von f unter den Nebenbedingungen g von x gleich 0 und k von x größer gleich 0. Das heißt also, Sie können tatsächlich auch für ein allgemeines Optimierungsproblem, wenn es konkav ist, sich die Berechnung der zweiten Ableitungsbedingungen sparen. Aber konkaves Optimierungsproblem ist das, was gerade eben vor einer Minute definiert wurde auf Seite 45 unten. Und das heißt im Wesentlichen, das f ist konkav, dass die GIs sind affin linear und die KIs sind konkav. Dann müssen die Funktionen auf einer konvexen Menge definiert sein, dann ist alles in Butter, dann genügt es, die notwendigen Bedingungen erster Ordnung, die KKT-Bedingungen zu berechnen. Schauen Sie sich das an, kommt in den Übungen auch weiter vor. So, jetzt haben wir tatsächlich hier eine große Reise durch die Optimierung und ein bisschen durch die Analysis gemacht. Ich hoffe, das hilft Ihnen. Optimierungsprobleme jedweder Form spielen nämlich in Ihrem Studium eine große Rolle. So, das war's für heute. Tschüss und danke.